Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung hierhin und die freundliche Begrüßung. Und ja, auch ich bringe Grüße mit. Ich bin nicht einfach als Privatperson hier, sage ich mal, sondern ja von euren Geschwistern aus Verden, aus der EFG in Verden. Von ihnen bringe ich Grüße von eurer Schwestergemeinde und das könnte ich auch mit den Worten aus 2. Johannes 13 tun, weil da heißt es, es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Also wir sind eine Schwestergemeinde von euch. Und gerade bei den älteren Geschwistern bei uns in der Gemeinde seid ihr noch sehr fest im Gedächtnis verankert. Früher war die Verbundenheit mehr da. Nicht nur wegen der gemeinsamen Geschichte, dass wir eine Gemeinde waren, sondern auch generell mehr Verbundenheit, mehr Zusammenarbeit. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, sind beide aus der Muttergemeinde Bremen hervorgegangen, wie es auch schon gesagt wurde. Und dann waren wir zeitweise ja eine Gemeinde mit den 4 Standorten in Zeven, Achim, Rotenburg und bei uns in Verden. Und jetzt habt ihr, liebe Rotenburger, 75-jähriges Gemeindejubiläum und 40 Jahre Jubiläum dieses Gebäudes Kreuzkirche. Und dazu wollen wir euch als EFG Verden auch ganz herzlich gratulieren. Wir freuen uns mit euch über eure Geschichte, über das Wirken Gottes hier unter euch und sind auch gespannt, wie euch der Herr da weiterführen wird. Freuen uns, wenn ja auch der Kontakt wieder mehr wird. Und ich darf heute sozusagen die letzte Predigt in dieser Jubiläumsreihe halten. Ich habe auch ein bisschen in die Predigten der letzten Wochen reingehört und möchte euch heute mitgeben, wohin die Reise für die Gemeinde Gottes grundsätzlich geht. Es ist eine Reise für uns als Gemeinde, für uns als Kinder Gottes, eine Reise in aller Schwachheit, mit vielen Problemen, mit Schwierigkeiten, auch mit persönlichem Leid, mit persönlichem Leben. Doch eine Reise, wo wir als Gemeinde, wo jede Gemeinde, wo unsere gesamte Gesellschaft als vor enormen gesellschaftlichen Herausforderungen steht. Enorme Umbrüche, die bei uns da sind, die in der Welt da sind. Also eine Reise mit vielen Schwachheiten, aber mit dem Besten und Kostbarsten, was es in dieser Welt gibt, was wir als Christen haben. Diese Reise ist mit dem Kostbarsten und Wertvollsten, was es in der Welt gibt, mit Gott, mit Jesus und mit seinem Evangelium. Das ist eine unfassbare Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist. Und dafür lohnen sich alle Kämpfe im persönlichen Leben und auch in der Gemeinde. Es lohnt sich, diese Kämpfe anzugehen und sich diesem Gott, dem lebendigen Gott, dabei anzuvertrauen. Und darum soll es gleich gehen und ich möchte gerne vorher noch einmal beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Ein großer Gott, lebendiger Gott, du bist der, der die Welt gemacht hat, du bist der, der uns Leben gegeben hat, der uns durchgetragen hat, der die Gemeinde ins Leben gerufen hat, der, wie es auch gerade gesungen haben, uns erlöst hat, uns befreit hat, uns in eine neue Beziehung, eine gereinigte Beziehung mit dir gesetzt hat. Und du bist es, der wirken möchte, der sich verherrlichen möchte und der uns daran teilhaben lassen möchte. Und bitte schenk uns einen klaren Blick auf dich, hilf uns das jetzt zu tun und hilf uns das auch im Alltag zu tun. Ja, ich brauche das, jeder von uns braucht das, dass wir dir vertrauen, weil wir dir vertrauen können. Ja, bitte erweist du dich als der, der du bist, zum Leben, in der Gemeinde hier in Rotenburg, auch in Verden, ja, und auch in der Welt. Wir bitten um dein Wirken, um dein Eingreifen, dass du dich verherrlichst, dass du dein Evangelium sendest, dein Licht sendest, dass du Hoffnung, Glauben und Rettung schenkst. Danke, dass wir hier darum bitten dürfen. Bitte hilf auch jetzt bei allem Reden und Hören. Schenk Kraft und Konzentration dafür. Darum möchte ich dich bitten. Amen. Und zu Beginn möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben früher in der Nähe vom Limeswall gewohnt, in Gießen, so in Polheim. Und da war ich mal mit zwei Freunden spazieren, da diesen kleinen Weg entlang, auf einer kleinen Anhöhe. Da stand dieser Turm, ein restaurierter Turm von den Römern, da direkt am Limeswall, da war dieser Turm. haben wir uns ein bisschen unterhalten über die Römer und die Germanen, wie das alles früher war. Und dann blies da auch ein ordentlicher Gegenwind an diesem Tag. War öfters da windig, aber auch an diesem Tag war es windig. Und dann sagte der eine von beiden, boah, das muss ja richtig krass sein, wenn man mit kompletter Rüstung in den Krieg zieht und dann hat man auch noch Gegenwind. Und ich weiß nicht, vielleicht war das damals zu Römerzeiten durchaus ein großer kriegsentscheidender Faktor. Und wir anderen hatten ihm intuitiv irgendwie zugestimmt und dann hat es einen Moment gedauert und dann waren wir irgendwie über uns belustigt. Weil wenn man in den Krieg zieht, beziehungsweise ziehen muss, ist Gegenwind ja an sich nicht das Problem. Du verlierst vielleicht dein Leben, wirst verwundet, siehst schreckliche Dinge, musst eventuell jemanden töten, erlebst schlimme Dinge, leidest in brutaler Weise. Und für uns verweichlichte junge Generation der 90er Jahre schien schon Gegenwind, die Sache schwer zu machen. Und es gibt unfassbar schlimmes Leid auf der Welt. Wie viel könnten wir davon ertragen? Also würde uns manches, was es da gibt, nicht völlig aus der Bahn werfen? Und ich stelle mir manchmal solche Fragen. Glaube aber, dass es bei dieser Sache eine noch viel sinnvollere Frage gibt. Nämlich die Frage, kann ich lernen mit dem Leid, das in meinem Leben da ist? Kann ich damit lernen, richtig umzugehen und weiterzumachen und entgegen aller Wahrscheinlichkeit trotzdem auf Gutes zu hoffen? Ich muss mir keine Gedanken darum machen, was für großen Schwierigkeiten ich theoretisch trotzen könnte. Ich muss lernen, mit denen umzugehen, die da sind. Und dazu möchte ich heute eine Teilantwort darauf geben. Es gibt definitiv noch mehr dazu sagen, nur eine Teilantwort heute mit diesem Text aus 2. Korinther. Und dieser Text hat mich, wie gesagt, dieses Jahr persönlich in mehrfacher Hinsicht begleitet, auch der ganze Korintherbrief, wegen unterschiedlichen Sachen und unter anderem auch, weil vor 5 Monaten mein Schwager mit gerade mal 30 Jahren völlig überraschend gestorben ist. Und in solchen Situationen hilft nichts anderes als Gott. Hilft nichts anderes als Gott selbst und nicht einfach irgendwelches Wissen über ihn und schon gar nicht irgendwelche kleineren Dinge als Gott. In solchen Situationen hilft nur der lebendige Gott höchstpersönlich. Und ich glaube, weil er der ist, der er ist, können wir ihm vertrauen. Und können wir auch in den größten Schwierigkeiten auf Gutes hoffen und davon ausgehen, dass er wirkt. Dass er Gutes wirkt, so dunkel es auf den ersten Blick auch manchmal ist. Und davon handelt dieser Text, ich habe ihn überschrieben mit das Gewicht der Herrlichkeit. Also wir schauen, was Paulus in diesen Versen, 2. Korinther 4, Vers 7 bis 18 schreibt. Und wir starten dazu mit einem ersten Punkt, wir sind schwache Schatztruhen. Denn in Vers 7 heißt es, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Also wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Gemeint sind Tongefäße, also Gefäße, die aus Ton gemacht sind. Und damit sind wir als Menschen gemeint, wir sind ähnlich wie Tongefäße, sterblich, zerbrechlich, kaputtbar, krankheitsanfällig. Das sind Tatsachen, die wir alle kennen. Und dann ist aber die nächste Frage, was ist denn mit diesem Schatz gemeint? Und da müssen wir schauen, was steht denn davor? Und da beschreibt Paulus das Evangelium. Die Schönheit des Evangeliums. Dass wir mit dem allmächtigen und heiligen Schöpfer Gott in einer Beziehung leben dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Und dass er in uns lebt. Und das, wo wir eben nicht nur zerbrechliche Menschen sind, sondern wir Menschen auch immer wieder ein Leben suchen, das wir nicht suchen sollen. Und wir nicht Gottes Leben suchen. Wir es nicht bei ihm suchen. Und wir dabei gegen ihn sündigen. Wir haben alle gegen ihn gesündigt, weil wir nicht ihn suchen, nicht bei ihm Leben suchen, wir ihn nicht ehren. Und dann steht unser Zerbruch und der Zerbruch des Lebens damit eigentlich fest. Wir haben uns losgesagt von der Quelle des Lebens. Und damit steht der Zerbruch eigentlich fest. Aber Gott selbst greift ein und sorgt dafür, dass wir Leben haben können. Er lässt seinen Sohn das leiden, was wir gewählt und verdient hätten oder haben. Sein Sohn Jesus leidet den Zerbruch des Lebens, den Tod. Jesus stirbt, er stirbt für unsere selbstgewählte Sünde. Und es ist ein Handeln Gottes. Und dann sehen wir am Kreuz von Golgatha einerseits, wie ernst es mit unserer Sünde ist. Sünde zerstört, Sünde führt in den Tod. Sünde muss verurteilt werden, Sünde ist schlecht. Und Gott ist Gerechtigkeit wichtig. Und Gerechtigkeit ist da zum Leben. Und er hat sich ein schönes Leben gedacht. Und dann stirbt Jesus aber nicht nur wegen unserer Sünde, sondern auch für sie. Er nimmt sie auf sich, büßt für sie und lässt sie sozusagen im Grab, weil er den Tod besiegt, aufersteht und damit zeigt, Sünde und Tod sind nicht das letzte Wort. Das ist nicht das, was regieren soll. Das ist nicht das, was ich gewollt habe für euch, meine Kinder, meine Menschen. Jesu Taten, Jesu Worte wiegen mehr. Er selbst sorgt dafür, dass Gott uns als gerecht ansieht, dass er mit Liebe auf uns schaut. Es sind Taten und Worte der Liebe und des Lebens, die er selbst zu uns spricht, die er selbst geschaffen hat, gewirkt hat, zum Segen für alle, die sich ihm anvertrauen und ihm nachfolgen. Und daraus erwächst das ganze christliche Leben, unsere ganze christliche Existenz auf diesem Evangelium, dass Jesus für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist, dass er das getan hat, dass es an ihm hängt und nicht an uns. Und an diesem Evangelium hängt so viel Schönheit, kommen so viele Schätze heraus. Und das ist der Schatz, den er hier beschreibt. Eine gereinigte Beziehung zu Gott, von dem alles Gute kommt. Ein neues Menschsein. Von innen heraus. Mit einem geheiligten Charakter. Eine Heiligung, wo der Charakter geheiligt wird. Das ist kostbarer als alles, diese Schätze des Evangeliums, was du sonst in dieser Welt finden kannst. Denn was könnte kostbarer sein als Gott selbst? Eine Beziehung zu ihm haben. Und das haben wir, wenn wir zu Jesus gehören. Aber wir haben es, wie es im Text heißt, immer noch als zerbrechliche, angefochtene und leidgeplagte Menschen. Es ist ein herrlicher Schatz in einem Tongefäß. Gott hat uns so viel geschenkt, aber wir können es nur als die haben, die wir sind. Wir sind nicht ganz ausgewechselt. Wenn wir Christ geworden sind, nehmen wir viele Schwächen erstmal mit und bestimmte natürliche Grenzen bleiben auch das ganze Leben. Wir werden müde, werden krank, können sterben, sind entmutigt, müssen uns mit Dingen rumschlagen, die wir nicht gerne machen. Zerbrechliche Tongefäße. Aber Paulus sagt hier nicht, blöd, dass das so ist. Er sagt, genauso hat es Gott im Moment noch gewollt. Von ihm soll die Kraft kommen, nicht von uns. Und warum? Damit wir nicht auf die Idee kommen, jetzt alles selbst zu machen, sondern damit Gott weiter wirken kann, sich verherrlichen kann, dass er weiter wirken muss, dass es an ihm hängt. Seine Kraft, seine Weisheit, seine Liebe, das soll den Unterschied machen. Das ist der Schatz. Dieser Wert soll erkannt werden. Wir sind nur die Truhe. Eine Truhe, dazu manchmal ganz schön morsch und kaputt. Aber wir lassen eben ihn rein ins Leben. Was er ist, was er tut, das ist der Schatz. Und diesen Schatz hat er uns zerbrechlichen Menschen anvertraut. Einfachen Christen, die immer noch fähig sind zu leiden und für die manches immer noch richtig schwer ist. Die sollen das Evangelium ausleben und bezeugen. Aber nur so wird sichtbar, wie herrlich wirklich dieser Schatz ist. Und es nicht darum geht, irgendwelche menschlichen Vorzüge mitzubringen. Und dann beschreibt auch Paulus, wie er leidet. Paulus wurde brutal verfolgt und er kannte auch anderes Leid, aber überall hat er Hoffnung. Vers 8 bis 9. Er schreibt, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Also richtig schwer, richtig herausfordernd, manchmal am Verzweifeln, und das redet er auch nicht schön. Aber dann hat er überall durch das Evangelium jeweils noch eine zusätzliche Perspektive. Bedrängt, aber nicht erdrückt. Gott hält uns. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Gott wird einen haben. Verfolgt, aber nicht verlassen. Gott ist da, niedergeworfen, vielleicht von Menschen, aber nicht vernichtet. Das steht nur in Gottes Hand. Das Schwere ist nicht alles. Es ist da, ja, aber mein eigentlicher Schatz bleibt mir. Gott bleibt mir. Seine Möglichkeiten sind noch da. Sie sind immer da. So, und das musste aber auch ein Paulus lernen. Ganz am Anfang des Briefes schreibt er auch von seinem Leid, als er da mal so richtig tief drin steckte. Und da sagt er direkt am Anfang des Briefes: Ich erzähle euch von unserer Bedrängnis, die wir in Kleinasien erlebt haben, dass wir übermäßig beschwert wurden, über unser Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifeln. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Jetzt ähnlich wie hier, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also er hatte schon aufgegeben. Es klingt hier wie Selbstmordgedanken. Und das war für ihn auch nicht rosig. Da war er nicht direkt glaubensstark und hatte da sofort eine Lösung für. Irgendwann muss es dann aber auch für ihn diese Erkenntnis wieder gekommen sein. Okay, nur weil es bei mir aus ist, kann Gott trotzdem noch was machen. Er nimmt vielleicht das Schwere nicht weg, weil einen Ausweg sehe ich immer noch nicht. Aber dass Gott keine Wege mehr hat und dass er sich nicht in allem verherrlicht, das kann nicht sein. Und ich soll gar nicht auf meine Fähigkeiten, auf meine Stärke, meine Lösung vertrauen, sondern immer und immer wieder auf Gott. Und er wirkt, auch wenn ich noch nichts davon sehe. Und das Ganze deutet Paulus dann mit seiner Verbindung zu Jesus, Vers 10 bis 12. Also in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, kein Ausweg sehen, nicht ohne Ausweg. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Also in ihrem körperlich leidvollen Leben wird sichtbar, was es heißt, dass Jesus sich voll und ganz in den Tod gegeben hat. Sie geben sich auch hin, sie nehmen Leid in Kauf, Verfolgung, sind bereit zu sterben. Und wofür tut Paulus und sein Missionsteam das? Sie tun es für Jesus und für andere. Sie tun es für einen Sinn, weil es bei Jesus auch so war. Sein Leiden hatte einen Sinn, hatte ein Ziel, uns Menschen das Heil zu eröffnen. Es war nicht einfach nur komplett sinnloses Leid, es war sinnvolles Leid. Und dann wird bei Paulus auch genau das sichtbar. Paulus leidet als Christ, aber er leidet es mit Jesus und für Jesus. Er leidet, damit andere in Jesus auch ihr Heil finden. Paulus wählt Leid, wo es Sinn macht, Leid zu wählen, weil er weiß, was Gutes daraus kommt. Die Korinther haben Leben, haben geistliches Leben. Und dadurch zeigt sich, dass Jesus ein Leben hat und dass Jesus ein Leben schenkt, das sich mehr lohnt als alle Dinge in dieser Welt, die manchmal so leidvoll sind. Leid lohnt sich, wenn es darum geht, mit Jesus zu leben, Jesus zu gehorchen. Leid lohnt sich, wo wir uns gegen Sünde, gegen Ungehorsam, gegen unseren Erlöser entscheiden. Du hast dich entschieden, Jesus zu folgen, so wie er dich führt. Was, wenn er Leid in dein Leben kommen lässt? Und zwar nicht nur Verfolgung, sondern Leid jeder Art. Was macht das mit dir, wenn es richtig schwer für dich ist? Auch im Glaubensleben oder gerade wegen dem Glaubensleben, wenn da Schwierigkeiten kommen. Und dann ist es ähnlich wie bei einem steinigen, steilen Weg. Es gibt irgendein Ziel, aber der Weg zieht sich. Es wird anstrengend. Und dann ist egal, was genau das für Steine sind, was für Herausforderungen das sind und wo sie herkommen. Sie haben eins gemeinsam. Sie fordern uns. Sie fragen uns, lohnt es sich, weiterzugehen? Und wir drücken etwas aus, wenn wir weitergehen. Und so ist das auch mit allen Schwierigkeiten im Leben als Christ, egal wo sie herkommen. Alle Leiterfahrungen von Christen auf dem Weg des Gehorsams, ob es sich um Verfolgung, Krankheit oder Unfälle handelt, haben eins gemeinsam. Alle Leiterfahrungen bedrohen unseren Glauben an die Güte Gottes. Ist er wirklich gütig? Hat er uns vieles geschenkt? Hat er uns alles geschenkt? Alle Leiterfahrungen bedrohen unseren Glauben an die Güte Gottes und bringen uns in Versuchung, den Weg des Gehorsams zu verlassen. Daher ist jeder Triumph des Glaubens und alles Durchhalten im Gehorsam ein Zeugnis für die Güte Gottes und den Wert Christi. Egal, ob der Feind Krankheit, Satan, Sünde oder Sabotage heißt. So sagte es mal John Piper, ein amerikanischer Pastor. Was wiegt mehr? Der Wert Christi oder ohne Gott und dafür einfacher leben? Was wiegt mehr? Und ich weiß nicht, wie viel Leid du erfahren hast, wie viel Leid jeder Einzelne von euch erfahren hat. Ich vermute, dass hier einige unter uns sind, die schon viel gelitten haben oder auch aktuell viel leiden. Und da will ich dir sagen, wenn du als Christ leidest, du leidest mit Jesus. Er kennt dein Leiden. Und ich will dir sagen, du leidest für Jesus. An ihm festzuhalten bedeutet zu zeigen, wie kostbar dieser Schatz ist. Und das kannst du auch nicht alleine an ihm festhalten. Sollst du auch gar nicht. Die Kraft, sie soll von Gott kommen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und es ist ein Leiden, durch das auch Jesus gegangen ist. Er kennt Leiden. Dir wird anvertraut, Ähnliches zu erleben wie dein Herr und Heiland. Alles Leiden als Christ ist ein Leiden mit Jesus und für Jesus. Entscheiden wir uns für Jesus, wir entscheiden uns für Schwierigkeiten. Wir entscheiden, ihm gehorsam zu bleiben, koste es, was es wolle. Wir sind schwache Schatztruhen. Mit und für Jesus leiden, es lohnt sich, weil es zeigt und wir selbst dabei sehen, wie kostbar dieser Schatz ist. Und das können wir können es, vor allem auch, weil wir in diesem Leben nicht alles mitnehmen müssen, sondern weil es eine Auferstehung der Toten gibt. Und das wird jetzt im nächsten Abschnitt deutlich. Und bei unserem zweiten Punkt, Gottes große Kraft. Und da sagt Paulus in Vers 13, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Also weil Paulus Glaube hat, deshalb redet er weiter, auch wenn andere ihn verfolgen. Und das ist ein Glaube, wie ihn auch der Psalmist hat, den Paulus hier zitiert. Er zitiert hier Psalm 116 und Paulus hat wahrscheinlich den ganzen Psalm im Kopf, weil der so perfekt zu seiner Situation passt. Auch da ist jemand, der in größten Schwierigkeiten an Gott festhält und mit seiner Kraft rechnet und deswegen dann auch weiter von Gott redet. Es lohnt sich, das mal zu Hause nachzulesen, diesen Psalm 116. Und hier machen wir jetzt direkt weiter. Denn Paulus sagt uns jetzt, warum er glaubt, was er glaubt und wovon er immer wieder anderen erzählt. Und davon spricht er nicht, als sei das etwas Vages und Spekulatives. Nein, er sagt, wir wissen, Vers 14, denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Also auch bei Jesus schien alles aus zu sein. Es keinen Ausweg mehr zu geben. Die Kraft Gottes dahin. Jesus war tot. Aber Jesus ist von den Toten auferstanden. Paulus sagt, er weiß es. Es gibt historische Fakten, die das belegen. Und der, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch die zum Leben auferwecken, die zu Jesus gehören. Wer sein Leben Jesus gegeben hat, das heißt, wer mit ihm gestorben ist, den Anspruch seines Lebens verzichtet und ihm nachfolgt, der wird auch mit ihm leben. Die Herrlichkeit Jesu sehen, sein Wirken erleben. Das verändert alles. An der Auferstehung Jesu entscheidet sich, wie die Ewigkeit aussieht. Und wer schon jetzt mit Jesus lebt, den wird Gott vor sich stellen, wie es hier heißt. Und das meint vor ihm in seiner ganzen Heiligkeit, vor dem Allmächtigen zustehen und bestehen zu können. Nicht fortgeschickt zu werden, sondern anerkannt zu werden. Und mit dieser Perspektive ändert sich dann auch unsere Einstellung zum Hier und Jetzt. Wir können Leid in Kauf nehmen, weil wir wissen, was zählt ist, was Gott über uns denkt und was Gott am Ende über unser Leben sagt. Und da wird er alles belohnen, wo wir seinen Willen getan haben, wo wir seine aufrichtige und ehrliche Liebe erwidert und weitergegeben haben. Es entscheidet sich an der Auferstehung Jesu und was wir damit machen, ob und wie wir dieses neue Leben unter seiner guten Herrschaft führen. Und dann kann Paulus' Glaube deshalb so groß sein, weil das Objekt des Glaubens so groß ist. Gott hat in seiner ganzen Kraft historische Dinge getan. Es ist ein Glaube, der Wissen beinhaltet, Gewissheit. Und deshalb kann er auch Leid wählen, weil es für ihn nicht Spekulationen sind, sondern Wahrheit, geschehene Ereignisse. Und zwar Ereignisse, die Gott selbst gewirkt hat. Und von da aus blickt Paulus dann auf Gottes großen Plan, Vers 15. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme. Und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Also die immer größere Zahl sind immer mehr Menschen, die Christen werden. Dafür nimmt Paulus Leid in Kauf, dass viele davon hören, was Jesus getan hat. Dadurch breitet sich Gottes Gnade aus, Menschen werden gerettet, werden frei von ihrer Sünde, kommen mit Gott ins Reine. Und sie erleben etwas, wofür sie so dankbar sein können. Sie sagen Gott Danke und Gott bekommt die Ehre, die ihm zusteht. Und ist das eben eine letzte Sache, wo Paulus sagt, ja, hier geht es um die Kraft Gottes und um seine Herrlichkeit. Das treibt mich an, auch wenn ich leidensfähig bin. Es ist Gottes Kraft, wie bei dem Psalmisten, wo sie völlig weg zu sein schien. Und es ist wie bei Jesus und so wird es auch bei mir sein. Gott wird sich verherrlichen. Gott wird Gutes daraus wachsen lassen. Das alles zu seiner Verherrlichung, was auch für uns das größte Glück bedeutet, zu sehen und zu erleben, wie herrlich dieser Gott ist. Und dann können wir uns diese Frage stellen, ähnlich wie beim ersten Punkt. Warum hältst du das Christentum für lohnenswert? Lohnt es sich, Christ zu sein? Ein Zisterzienserabt, ein christlicher Mönch, wurde das mal gefragt. Was, wenn es keinen Gott gibt? Was, wenn der Atheismus doch recht hat? Hätte sich ihr Leben in Einsamkeit und Stille dann gelohnt? Und der Abt hatte geantwortet, Heiligkeit, Stille und Opfer besitzen eine ihnen eigene Schönheit. Auch ohne die Aussicht auf eine Belohnung, ich hätte mein Leben trotzdem gut genutzt. Würde Paulus auch so antworten? Würde er sagen, auch wenn es keinen Gott gibt, mein Leiden hätte trotzdem Sinn gehabt, mein Leben war trotzdem gut genutzt? Paulus sagt an einer anderen Stelle, 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus gehofft haben, also wenn seine Auferstehung eine Lüge ist und auch wir nach dem Tod nicht zu Gott auferstehen werden, wenn das alles nur eine Lüge war, dann sind wir die bemitleidenswertesten von allen Menschen. Also dann hat es sich kein bisschen gelohnt. Dann war es umsonst, dass ich gelitten habe, dann hätte ich auch was Besseres machen können. Also seine Antwort ist das genaue Gegenteil von dem, was der Abt geantwortet hat. Also läuft das Leben im Hier und Jetzt besser mit Jesus oder nicht? Lohnt sich Christ sein, auch wenn alles nur eine Lüge ist? Und ja, es gibt definitiv psychologische und beziehungsspezifische Vorteile. Vorteile in diesem Leben. Das ist wahr und biblisch. Die Frucht des Heiligen Geistes, eine sinnvollere Arbeitsmoral, lebensbejahendere Familienethik, liebevollere Beziehungen und vieles mehr. Mit Jesus Leben lohnt sich, auch im Hier und Jetzt, bin ich überzeugt von. Aber ist das der Vorteil des Christentums? Reicht es uns, wenn es uns ein Leben bringt, das wie ein gutes Leben aussieht, selbst wenn es keinen Gott und keine Auferstehung geben sollte? Was für ein Problem hat Paulus damit? Warum schreibt er in 1. Korinther 15, dass wenn es keine Auferstehung gibt, wenn das Christentum auf einer Lüge aufbaut, unser Leben zu bemitleiden ist, trotz der vielen Vorteile? Selbst als Lüge hätte es ja trotzdem unser Hier und Jetzt mit Bedeutung und Glück gefüllt. Was für ein Problem hat er damit? Die Antwort darauf scheint zu sein, also wieder ein Zitat von John Piper, die Antwort darauf scheint zu sein, dass das christliche Leben für Paulus nicht das sogenannte gute Leben des Wohlstands und der Leichtigkeit war. Stattdessen war es ein Leben des freiwillig gewählten Leids, jenseits von allem, was wir normalerweise erleben. Paulus' Vertrauen auf Gott, seine Zuversicht auf eine Auferstehung und seine Hoffnung auf ewige Gemeinschaft mit Christus haben kein Leben der Bequemlichkeit und der Leichtigkeit hervorgebracht, welches selbst ohne Auferstehung zufriedenstellend gewesen wäre. Nein, was seine Hoffnung hervorgebracht hat, war ein Leben von selbst gewähltem Leid. Zitat Ende. Warum hältst du das Christentum für lohnenswert? Weil es Vorteile bringt? Oder weil die eigentliche Freude erst noch kommt und dir das ermöglicht, schon im Hier und Jetzt Leid zu wählen, Anstrengung in Kauf zu nehmen, dich selbst zu verleugnen, zu dienen, zu lieben, Gott und das Wohl anderer zur höchsten Priorität zu machen? Oder du, auch wenn du das Leid nicht gewählt hast, du nichts an deiner Treue Gott gegenüber änderst. Ihm nachfolgen, koste es, was es wolle. Jesus ist nach seinem Leiden auferstanden. Das ändert alles. Seine Auferstehung verändert Verlorensein in Anerkanntwerden. Sie verändert Zielverfehlung in Ehre Gottes, Ärger in Dankbarkeit und Leiden in ewige Freude. Und mit dieser so hoffnungsvollen Perspektive landet Paulus jetzt wieder da, wo er gestartet ist. Die Herrlichkeit Gottes und wie gewichtig sie für uns ist. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt, das Gewicht der Herrlichkeit. Dazu lesen wir zunächst Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der äußere Mensch wird aufgerieben. Das erfährt Paulus. Und er sagt, wenn das auch so ist, entscheidend ist was anderes. Entscheidend ist, was Gott in mir wirkt. Der äußere Mensch, dieses verfallene Tongefäß, davon erwarten wir nicht, dass von da die Kraft kommt. Und wenn auch, wenn es doch dazu kommt, dass wir am äußeren Menschen leiden, es bleibt etwas, wo Gott Leben und Frische schenkt. Und zwar am inneren Menschen. Und äußerer und innerer Mensch sind ja nicht immer klar und völlig voneinander zu trennen. Körper und Seele sind eine Einheit, sie beeinflussen einander. Alles, was sich in uns abspielt, also in uns abspielt, Gedanken, Gefühle, das sind ja immer auch körperliche Vorgänge, die man körperlich, neurologisch messen kann. Wir können gefühlsmäßig aufgerieben sein, können gedanklich am Ende sein, einfach wir als Mensch nicht mehr weiterkommen. Also auch das kann sein, vom äußeren Menschen, vom natürlichen Menschen, da ist keine Hilfe zu erwarten. Und auch da der entscheidende, erneuernde Einfluss kommt durch Gottes Wirken am inneren Menschen. Kommt durch das neue Herz, das er durch das Evangelium in uns geschaffen hat, durch sein Wirken in uns. Er macht neu, er schenkt Leben durch das Evangelium. Das ist die Quelle. Darin liegt Kraft, darin liegt Leben. Zu jeder Zeit, wenn du gebeutelt bist. Du bist verzweifelt. Die Hoffnung auf Auferstehung, das belebt. Du weißt nicht weiter. Du kannst Gottes Ordnung erfüllen, auch wenn es Nachteile bringt. Das erneuert. Dir fällt etwas schwer? Lebe mit ihm. Bleibe mit ihm in der Liebesbeziehung. Das ist stärkender als jede Herausforderung im Alltag. Und das brauchen wir Tag für Tag. Was nicht heißt, dass es jeden Tag besser geht oder besser wird. Nein, gemeint ist, es ist jeden Tag möglich und es ist jeden Tag nötig, sich an Gott zu wenden, ehrlich zu beten und jedes Mal neu seine Hilfe zu erbitten, weil die Kraft nicht von uns kommen kann. Nur er kann Erneuerung schenken, nicht unser äußerer Mensch. So, und das Ganze dann wieder mit der Perspektive auf die Ewigkeit in Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Die jetzigen Leiden, das, was uns jetzt manchmal so schwer fällt, und das schwer ist, es ist schwer, ja, aber es fällt eigentlich nicht ins Gewicht, gemessen an dem, was noch kommt. Es ist etwas schnell vorübergehendes Leichtes, gemessen an dem Gewicht der Herrlichkeit, die noch kommt. Und Paulus sagt hier noch mehr. Er sagt, diese leichte Bedrängnis, die bewirkt, dass das Gewicht der Herrlichkeit nachher umso mehr wiegt. Also weil wir jetzt leiden und wenn wir es mit und für Jesus tun, uns wird die kommende Ewigkeit jetzt schon viel wichtiger und auch dann, wenn wir da sind, wird die Herrlichkeit uns so viel mehr bedeuten, als wenn sie keine Opfer erfordert hätte. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches Gewicht von Herrlichkeit. Das Leid wird nicht einfach weggenommen, sondern in Gutes verwandelt. Timothy Keller, auch ein Pastor aus New York, beschreibt diesen Zusammenhang folgendermaßen. Die biblische Zukunftshoffnung ist die Auferstehung. Eine Zukunft jenseits dieses Lebens, die nicht ein bloßes Trostpflaster für das Leben ist, das wir nie hatten, sondern eine Wiederherstellung des Lebens, das wir immer wollten. Alles Schreckliche und Falsche, das je passiert ist, wird nicht bloß ausgelöscht oder repariert werden, sondern es wird in gewissem Sinne die Freude und Herrlichkeit noch größer machen. Das ist die große, endgültige Niederlage des Bösen und des Leidens. Sie werden nicht nur aufhören. Sie werden so radikal besiegt werden, dass das, was da geschehen ist, dazu dienen muss, unser zukünftiges Leben und unsere Freude noch unendlich größer zu machen. Zitat Ende. Das Schwere wird nicht einfach ausradiert, als wäre es nie da gewesen, sondern in Gutes verwandelt. Wenn man Leid erfährt, ist die Zeit danach umso schöner. Und wenn es dann noch so ist, die Leiden davor haben mit dazu beigetragen, dass es jetzt überhaupt erst so schön ist, dann wurde Qual in Herrlichkeit verwandelt. Und das heißt nicht, wer mehr leidet, wird es dann einfach schöner haben, sondern es heißt, wer zielgerichteter, sinnvoller, liebender lebt. Für den wird es schöner. Und so zu leben schließt immer ein, dass man leidet, kämpft und Schweres annimmt. Wie bei Paulus. Er hat viele Menschen zu Jesus geführt und er hat dafür Leiden in Kauf genommen. Und was bedeutet das für Paulus in der Ewigkeit? Paulus wird in der Ewigkeit viele Gründe, viele Menschen um sich herumlaufen haben, über die er sich sehr freuen wird. Und das nicht, weil er diese Menschen bekehrt hat, das war Gott, aber er hat sich zur Verfügung gestellt, war treu, auch da, wo es schwierig ist. Und jetzt sieht er, was für einen Unterschied das gemacht hat. Es wird einen Unterschied machen. Er wird sehen, was Gott aus seiner Treue gemacht hat. Und dann wird er mehr Grund zur Freude haben, als wenn er nicht treu gewesen wäre. Und dann geht es aber auch nicht einfach um die Menge. wie viel wir tun oder nur um direkte Evangeliumsverkündigung, sondern es geht darum, warst du treu. Und dann kann es sein, dass du dich um einen Menschen gekümmert hast. Du ihn vielleicht gepflegt hast, weil er ein Familienangehöriger war. Das war deine Aufgabe von Gott. Und es war anstrengend. Tag für Tag. Aber eine Person hat gesehen, wie liebevoll, wie geduldig, wie dankbar du dich um diesen einen Menschen kümmerst. Und er kommt deshalb zum Glauben, wird davon ermutigt. Und du erfährst es vielleicht nie. In der Ewigkeit wirst du es erfahren und dann sehen, wow, die Opfer haben sich gelohnt. Auch du wirst sehen, was Gott aus deiner Treue gemacht hat. Und du wirst mehr Grund zur Freude haben, als wenn du nicht treu gewesen wärst. Und selbst wenn es niemand sieht, Jesus sagt, mein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es vergelten. Und dann wird auch das Gewicht der Herrlichkeit sein, wenn Gott selbst alles treu sein belohnen wird. Jesus spricht davon in den Evangelien, dass es auch dort in der Ewigkeit Aufgaben geben wird. Er uns Sachen anvertraut und je nachdem, wie treu man war. Der eine wird über 10 Städte gesetzt werden, der andere über 5 und ein dritter über noch weniger. Es wird sich lohnen. Was meinst du, wie viel Freude es machen wird, wenn du in der Ewigkeit ohne Beschwerde, mit voller Energie, mit vollen Fähigkeiten, ohne Sünde, du einmal große Aufgaben in der Ewigkeit bewerkstelligen darfst? Und je treuer hier, desto größer wird die Freude und die Ehre dort sein. Christsein lohnt sich. Treu sein lohnt sich. Leiden mit und für Jesus durchstehen. Es lohnt sich. Und davon sehen wir jetzt oft noch nichts. Obwohl Gott einfach mit dem weitermacht, was er mit Jesus Auferstehung schon begonnen hat. Und auch bei uns gibt es ein Leben nach dem Tod. Es ist Realität, Wirklichkeit, die kommende Wirklichkeit. Wir sehen davon nichts, aber diese jetzige Wirklichkeit, sie wird vergehen. Auch wenn sie uns im Moment so deutlich vor Augen steht. Paulus schaut nicht auf sein Leiden, sondern auf das, was daraus wird. Das ist der letzte Vers, Vers 18. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Nach dem jetzigen Leben wird Gott nochmal eine neue Welt schaffen. Und wie wir jetzt leben, das wirkt sich darauf aus, wie es für uns in dieser neuen Welt sein wird. Bist du bereit, im Hier und Jetzt Nachteile, Leiden in Kauf zu nehmen, weil du weißt, das Eigentliche kommt erst noch? Und es wird umso schöner, je sinnvoller, zielgerichteter und liebender du hier gelebt hast, als Kind Gottes. Und dann lohnt sich Christsein. Nicht wegen dem, was es uns hier bringt. Da ist es auch Kampf. Aber selbst da ist es ein Kampf, der uns den Schatz immer mehr zeigt und uns mehr Freude an diesem Schatz schenkt. In dir ist Freude, in allem Leide, wie es in deinem Lied heißt. Leid lässt uns erkennen, wie kostbar das ist, was Jesus uns geschenkt hat. Wie kostbar er ist, wie kostbar der Himmel sein wird. Die Ewigkeit hat Gewicht. Ich möchte schließen mit einem letzten Zitat von C.S. Lewis, ein christlicher Apologet und Literaturwissenschaftler. Und er hat einmal eine Predigt mit genau diesem Titel gehalten, das Gewicht der Herrlichkeit. Und er kommt dabei gegen Ende zu folgendem Schluss, und damit möchte auch ich schließen. Er sagt, doch bis wir in der Herrlichkeit sind, kommt für uns noch immer das Kreuz vor der Krone. Und morgen ist Montag. In den unbarmherzigen Mauern der Welt hat sich nur ein Spalt aufgetan und wir sind aufgefordert, unserem großen Kapitän hindurch zu folgen. Zitat Ende. Zum Kapitän Jesus müssen wir nachfolgen. Lasst uns Jesus folgen bis zur Herrlichkeit. Lasst es uns annehmen, wo diese Nachfolge schwer ist. Lasst uns zielgerichtet und sinnvoll Leid wählen, wo es nötig ist, um Gott gehorsam zu sein. Und lasst uns Jesus folgen, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtet. Amen.